dem Herrn. Ich grüße alle ganz herzlich. Heute haben wir das Thema falsches Christentum. Christentum ohne Christus. Das wird meine Botschaft sein. Und im Monat Oktober, da predigt die Berliner Predigten. Und da geht es um Untergang des Abendlandes, war das ein Thema. Die Lichter gehen bald aus. Und wenn ich so genau angucke und anhorche, was auch heute im Parlament gesprochen wird, die Leute werden eingeschüchtert, eingeängstigt, das, ja, unter Druck gesetzt, das darfst du nicht mehr und das darfst du nicht mehr. Und wir sind am Ende. Und ich will nachher auch das Thema irgendwann im Monat Oktober, gegen Ende des Oktobers, mal sprechen, die Völker sind im Chaos, die Völker sind durcheinander, die sind verwirrt, die kommen nicht weiter. Und ich möchte ja zuerst mal anfangen hier mit dem Christentum. Das Verderben beginnt am Altar, beginnt in der Kirche, beginnt im Gottesdienst. Wenn da falsches Evangelium gepredigt wird, dann werden die Leute auch was Falsches glauben, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. So, falsches Christentum, Gott ist schon lange aus der Kirche ausgewandert und umgezogen, was weiß ich wo, vielleicht im Hauskreis oder Livestream oder ich weiß nicht, Gott ist ausgezogen. Schau mal an, die Leute treten aus der Kirche massenweise aus den Volkskirchen meine ich, und die Freikirchen sind auch nicht besser. Mein Vater hat immer so einen Spruch gehabt, als er dann Christ war und Jesus nachfolgte, dann hat er immer gesagt, die Kirchen sind verweltlicht und die Freikirchen sind verkirchlicht und so weiter. Und das ist der Weg des Abstiegs, wenn man wird immer lauer, immer träger, und am Schluss haben wir das, was in der Offenbarung steht: Wenn du lau bist, ich spuck dich aus meinem Mund aus. Und das ist schrecklich, wenn Gott uns ausspuckt, und das passiert. Gott hat gewarnt die 7 Gemeinden in Kleinasien, und in den Sendschreiben, das weiter, ich werde kommen, wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht umkehrst, ich werde den Leuchter von seiner Stätte stoßen. Und was ist passiert? Ganz Nordafrika war ein christliches Land, waren so gläubig, und heute haben wir Islam dort, und dort gibt es kaum christliche Gemeinden. Wenn du in die Türkei fährst, du wirst keine türkische Gemeinde von wiedergeborenen Christen finden, du wirst fremde, also ausländische Gemeinden finden, aber du wirst keine einheimische Gemeinde finden. Tellleuchter ist umgestoßen, du findest noch orthodoxe Gottesdienste noch vielleicht, aber das sind nur alles Rituale, das sind nur Kulte, das ist nur noch Form und Tradition, aber das wahre Evangelium ist ausgewandert. Gott wohnt, und das will ich sagen, wo der liebe Gott wohnt. Gott wohnt in den Herzen der Menschen. Halleluja. Gott wohnt in den Herzen der Menschen und nicht in den Gebäuden. Deshalb meine Botschaft, falsches Christentum. Wir haben vielleicht schon so oft Prioritäten gesetzt und gesagt, das ist die Gemeinde des Herrn, das ist das Haus Gottes. Aber was ist das Haus Gottes wirklich? Das Haus Gottes ist mehr als nur ein Gebäude. Das Haus Gottes ist kein Bauwerk, sondern wo 2 oder 3 zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. So steht es in der Bibel. Dort ist das Haus Gottes. Dort ist die Familie des Herrn. Die ersten Christen, die haben sich versammelt in den Kellern, Katakomben, auf den Friedhöfen, also ja, in irgendeine Gruft. Als ich Rom mehrmals, ich war in Rom schon mehrmals, und dann habe ich immer gerne die Katakomben besucht, dann heute würde ich mal sagen, dort wird man sich gar nicht versammelt, in eine Gruft, in einem Friedhof. Verstehst du? Manche haben schon Schwierigkeiten, in eine Friedhofskapelle zu gehen. Und da praktisch in eine, ja, im Friedhof, in der Unterwelt, im Untergrund haben sich die Christen versammelt, da wo man gar nicht gerne hingeht. Da gehen die Christen hin und sie loben den Herrn, denn nämlich wo der Herr ist, da ist die Herrlichkeit. Da brauchst du keine Kerzen, da brauchst du keinen Weihrauch, da brauchst du kein Klimbim, da brauchst du gar nichts. Gott ist da, wo 2 oder 3 zusammenkommen in seinem Namen. Seine Kirche ist der einzelne Mensch, das bist du und das bin ich, das ist seine Kirche. Und wo 2 oder 3 zusammenkommen in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Brüder und Schwestern, das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Und ich fürchte heute nicht den Islam. Der Islam ist nicht stark. Der Islam hat keine große Kraft. Der Islam, der glaubt noch an Propheten und der ist schon lange tot. Aber wir haben den lebendigen Heiler. Aber die Schwäche der Christenheit, das ist, wovor ich Angst habe, dass die Christen nicht mehr Salz und nicht mehr Pfeffer sind und nicht mehr Licht sind, weil sie dumm geworden sind. Die Christenheit ist dumm geworden. Und hier hat das Christentum teilweise schon abgedankt. Auch die Freikirchen, die unterhalten sich gegenseitig, die loben einander, die sammeln Geld, aber das Wesentliche, das erreichen sie nicht, nämlich die Seele des Herzens. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seine Seele? Das Christentum hier ist nur eine Seifenblase, was wir hier haben, ja, nur auf Konsum aufgebaut. ja, wir haben eine tolle Zeit, wir haben ein tolles Gebäude, wir haben dies und jenes, aber Gott wohnt nicht in Gebäuden. Deshalb ließ er auch den Tempel zerstören. Er ließ auch den Tempel vom Zeus in Rom damals zerstören. Im gleichen Jahr, als der Tempel in Jerusalem brannte, brannte auch der Tempel in Rom. Also es ging gleichmäßig. Gott hat die ganzen Tempel auf den Müllhaufen geworfen, die ganzen Kathedralen. So, das Christentum vergeht langsam. Da ist glaubt, dass wir am stärksten, dann ist es so eine traditionelle Kirche geworden, zur katholischen Kirche, was auch immer, verkirchlicht. Wir stehen kurz vor der Auflösung des Christentums. Und ich denke, jetzt für mich ist es gar nicht schlimm, kein Weltuntergang. Ja, jetzt gehen die Christen nicht mehr in die Kirche. Jetzt ist Corona, das hat alles verboten. Wir dürfen nicht mehr dies, wir dürfen dies nicht mehr. Pass auf, was jetzt noch kommt. Jetzt kommen nur noch kleine Versammlungen, damit die Leute eingeschüchtert werden und noch mehr eingeschüchtert werden, dass sie nur noch auf die Knie rutschen und mehr nicht. Ein paar Leute, die noch zum Heiland halten, das sind meistens alte Leute, die beten, die Bibel studieren wollen, die in den Hauskreis gehen. Wer geht heutzutage noch in den Hauskreis? Ein paar Fromme, die haben die Quellen aufgegeben, die werden politisieren die ganze Zeit, aber das Evangelium wird nicht mehr gepredigt. Das Evangelium muss gepredigt werden und der Glaube kommt aus der Predigt. Aber was machen? Gottesdienst 20 Minuten. Und da soll alles vorbei sein. Da sollst du was lernen. Schau dir den Apostel Paulus, der hat bis nach Mitternacht gepredigt. So lang, verstehst du? Er hat eine ganze Menge zu sagen. Und er sagt, ich habe noch so viel zu sagen. So viele Christen leben selbstgefällig, sind träge, sind Mutlosigkeit entmutigt. Ja, und dann preisen sie den Teufel. Und der Teufel hat seine Seligpreisungen. Verstehst du? Wo die Menschen jammern und klagen, ich werde gequält, ich werde geplagt, ich habe dies und jenes und so weiter. Und der Teufel versteht, die Menschen abzulenken von der Hauptsache, vom Ziel. Die sind nicht mehr das, was sie waren. Die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele. Und ist das heute noch die Christenheit, ein Herz und eine Seele? Sie hatten alles gemeinsam. Sie kämpften gemeinsam, sie litten gemeinsam. Sie haben sich einander nicht verraten. Sie haben zueinander gehalten. Gesegnet sind diejenigen, ja, beim Teufel, die nur müde sind und beschäftigt sind, die abgelenkt werden, die nur einmal in der Woche für 20 Minuten zur Andacht gehen. Ja, und das soll uns im Glauben festigen. Weißt du, wir brauchen Wort Gottes. Und Wort Gottes braucht man nicht nur 20 Minuten in der Woche, einmal in der Woche, sondern man braucht jeden Tag. Geh ohne Gebet und Gottes Wort niemals aus deinem Hause fort. Wir sollen also regelmäßig Wort Gottes studieren. Der Teufel will nur, dass die Christen nur vielleicht höchstens eine Stunde mal miteinander sind, in der Kirche verbringen, ein Loblied singen, ein Opfer geben und so weiter. Das sind die besten Arbeiter des Teufels. Laues, träges Christentum. Gott sagt, ich speie sie aus meinem Mund. Der Teufel freut sich über faule, träge und lässige Christen. Der freut sich und sagt, Mensch, ich habe schon erreicht, was ich will. Und wenn ich die Christenheit hier in Deutschland anschaue, die haben nicht mehr das Feuer Gottes. Die brennen nicht mehr. Gesegnet sind diejenigen, die im Feuer stehen, die brennen und die eifern für den Herrn. Und so weiter. Und die an sich selber arbeiten. Das Reich Gottes ist, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen. Es braucht keine große Gemeinde. Es braucht keine große Kirche. Es braucht nur ehrliche, aufrichtige Menschen. Gott kann die Menschen nicht einsetzen, weil sie zu träge sind. Gesegnet sind diejenigen, die empfindsam sind, die hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Die gehen nicht in die Kirche, sondern die gehen nach Hause und dann machen sie sich Gedanken in der Kirche, was war heute los, was hat der Pfarrer gesagt, was wurde gepredigt. Und eigentlich die richtige Arbeit Gottes, des Heiligen Geistes, passiert auf dem Nachhauseweg, wo man das verdaut, verarbeitet, das, was man gehört hat. Der Teufel gebraucht die Menschen, die Christenheit für Klatsch und Ärger, das seht ihr, und dergleichen. Und da freuen sich die Christen, wenn sie übereinander tratschen können, reden können, übereinander schwätzen können, wenn sie was auszusetzen haben. Die sehen den Splitter in des Bruders Auge, aber ihrem eigenen Auge sehen sie nicht den Splitter. Nur nebenbei, was ist falsches und richtiges Christentum? Gesegnet sind, die ehrlich sind, die Gott im Herzen haben, die Jesus lieben, die immer um Jesus die Gedanken kreisen. Was Herr, was hast du mir heute zu sagen? Wie schön wäre es, wenn die Christen anfangen würden, sich gegenseitig anzurufen, jetzt in dieser Corona-Zeit sich anzurufen. Was hast du heute in der Bibel gelesen? Was ist dir groß geworden? Was konnte der liebe Gott dir sagen? Und verstehst du? Oder können wir nicht zusammen noch beten am Telefon? Weißt du, ob du jetzt in der Gemeinde betest da auf 1,50 Meter Abstand oder auf 1,5 Kilometer, das ist gleich. Gott ist der gleiche Gott, Gott ist ein Hörer der Gebete. Deshalb fange an, mit deinem Bruder, deiner Schwester Kommunikation zu halten, miteinander zu reden. Und da ist, wo Gemeinde anfängt. Was ist dir groß geworden? Was hat der liebe Gott dir zeigen können? Was hast du heute Nacht geträumt? Denn Gott arbeitet manchmal nachts. Nicht in der Kirche, sondern Gott arbeitet nachts durch Träume, durch Visionen, durch Gesichter, wie auch immer. Falsches Christentum ist hier mein Thema heute Nachmittag. Und das ist weit verbreitet auf Erden. Ja, die Leute fixieren sich nur auf Wohlstand. Bitte bet für mich, dass ich Geld bekomme. Bitte bet für mich, dass ich Erfolg habe. Bitte bet für mich, dass ich dies und jenes habe. Das geht gar nicht darum. Wir sollen viel mehr füreinander beten. Herr, mach uns heiliger, mach uns gerechter, mach uns fröhlicher, mach uns friedvoller, mach uns sanftmütiger, mach uns demütiger. Das sind die Gebete der Heiligen. Die beten nicht um Geld. Die verschenken noch das Geld, was sie ja noch haben. Die brauchen das gar nicht. Und dass der Wille Gottes geschieht, hier auf Erden, nicht nur im Himmel. Alles auf Erden, ja, das ist jetzt irdisch materiell geworden, das ist nicht mehr das, was Gott einfach wollte. Trachtet zuerst nach dem, was droben ist, heißt es in der Bibel. Aber wo trachten die Leute, was droben ist? Die trachten, was essen wir, was ziehen wir uns an, was kleiden wir uns an, wie geht's weiter? Das ist nach materiellen Werten. Falsches Christentum ist, wenn man nur nach dem Irdischen trachten, wir sollten nach dem Himmlischen trachten. Alles vergeht, die Welt mit ihrer Lust vergeht, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, und viele Christen haben sich auf den Himmel verlegt. Ach, wenn ich nur in den Himmel komme, wenn ich nur Jesus sehe, wenn ich nur Jesus begegne, das reicht mir. Nein, wir sollten Jesus hier in dieser Welt erleben. Er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ist Jesus unter uns? Kann er in deiner Gemeinschaft, in deinem Kiez, da wo du bist, in deinem Kreis, in deinem Zirkel sein? Und genau da ist, viele Menschen verlegen sich auf den Himmel. Und ja, die Ewigkeit, der Herr kommt bald, Halleluja. Nein, der Herr ist da. Und deshalb so viele Leute sprechen, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Ich glaube nicht daran, dass der Herr bald kommt. Der Herr ist schon längst gekommen. Vor 2000 Jahren in Bethlehem ist er geboren. Er wandelte unter uns und die Seinen sahen ihn und haben nicht angenommen und nicht akzeptiert. Und der Herr Jesus ist in der Gemeinde heute Nachmittag da. Denn wir sind seine Kinder. Wenn ich Jesus in mir habe und du hast Jesus in dir, dann ist die Herrlichkeit Gottes da. Und dann das andere, Jesus kommt bald, ist nur für uns Heilige. Als Seelsorge, dass wir nicht lässig leben, dass wir nach Jesus trachten und so weiter. Das ist Glaube und wahre Ausgewogenheit, geistliche Balance, dass wir Jesus hier haben. Und wer den Sohn Gottes hier hat, der wird es auch in der Ewigkeit haben und behalten. Und er wird bei uns bleiben ewiglich. Jesus sagte einmal zum Thomas, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ich möchte auch noch sagen, selig sind die, die hören und tun. Die sind selig, nicht nur die nur sehen und verstehen, sondern die hören und tun, die das erkennen. Und das werden wir in den nächsten Tagen sprechen. Lebe die Rolle deines Lebens, wird Freitag das Thema sein. Lüg dich nicht was vor und lebe nicht unter dem Fluch, sondern lebe im Segen. So viele Christen leben im Fluch. Und darüber, ich werde etwas Historisches hier ein bisschen aufgreifen, ein bisschen Geschichte mit euch bearbeiten und so weiter. Wir sind alle nach der väterlichen Lebensweise programmiert, so wie es in der Bibel heißt. Und Petrus voll Heiligen Geistes sprach, lasst euch erlösen von der väterlichen Lebensweise. Was ist? Dass du so weitermachst, wie dein Vater gemacht hat, wie dein Großvater gemacht hat, wie dein Urgroßvater gemacht hat. Nein, wir sollen davon erlöst werden und neue Kreaturen sein, die den Willen Gottes wirklich tun und ausführen. Falsches Christentum. Die falschen Christen leugnen nicht Jesus. Sie leugnen nicht die biblischen Wahrheiten. Och, die sind felsenfest überzeugt, dass es wahr. Das, was in der Bibel drinsteht, das ist die Wahrheit. Also falsche Christen werden nie sagen, es gibt keinen Gott. Und es gibt keinen Teufel. Die werden es nicht sagen. Die sind überzeugt, dass es sie gibt. Aber sie wandeln nicht. Sie wandeln nicht das, was der Herr sagt. Der Teufel glaubt an Gott. Hundertprozentig, der ist hundertprozentig überzeugt, es gibt einen Gott. In der Bibel heißt es, der zittert sogar, sobald er das Wort Jesus hört, Gott hört, da zittert er. Er ist gläubig, aber er lebt nicht danach. Und das ist falsches Christentum. Man glaubt an Gott mit dem Kopf, aber nicht mit den Händen und Füßen. Auch die Füße müssen mitkommen. Sie tun nichts, sie entschuldigen sich nur. Ja, ihnen fehlt die Grundlage für diesen Glauben, dass sie das tun. Und Gott sagt, ich will nicht Opfer haben, ich will Gehorsam haben. Und Gehorsam ist mehr als Opfer. Viele suchen nur Zeichen und Wunder, wie damals die Juden zur Zeit Jesu. Und sie haben viele Wunder gesehen. Sie haben sogar Totenauferstehungen erlebt. Und dergleichen, sie sahen sogar bei der Kreuzigung Jesu, dass sogar Heilige in Jerusalem gewandelt sind. Und ja, in der Auferstehungsphase, wie auch immer. Aber sie wurden nie Heilige. Sie haben das nur alles gesehen. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 39, diese böse und treulose Generation, er meint die Juden hier, die fordern Zeichen. Die Bösen suchen nur Wunder. Ach, wenn da ein Toter auferstehen würde, das würde ich glauben. So hat der reiche Mann dort im Fegefeuer oder wo er auch war, gesagt. Wenn ein Toter aufersteht, meine Brüder würden sogar bekehren. Aber dann sagt Jesus, nee, mein Freund. Selbst wenn ein Toter aufersteht und selbst wenn 5 Tote auferstehen, würden sie nicht glauben. Denn sie haben Moses und die Propheten, lasst dieselben hören. Das hat Jesus gesagt. Und Jesus hat niemand auferweckt. Jesus sagt, selbst wenn ein Toter aufersteht, würden sie nicht glauben. Wie viele Wunder und Zeichen sind in der Christenheit in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden passiert und die Menschen sind nicht gläubiger, sondern noch ungläubiger geworden. Die Spirale hat sich abwärts entwickelt. Ja, sie haben Moses und die Propheten. Und dort gibt es so viele Berichte, was die Menschen gesehen haben und was sie erlebt haben. Sie waren Augenzeugen von großen Taten Gottes, wie Feuer vom Himmel fiel und so weiter. Die haben das alles erlebt und berichtet. Ja, das war früher einmal. Es war einmal. So fängt jedes Märchen an. Es war einmal. Es war einmal. Aber sie glauben nicht, dass es heute noch passieren kann, dass es bei mir passieren kann. Sie sind keine Realisten, sie sind nur Phantasten. Sie glauben, dass vielleicht in der Ewigkeit mal was passiert. Oder dass, ja, Historiker, dass es damals was passiert, aber dass heute was passiert. Und so viele können es nicht fassen. Und wir werden von Wunder umgeben, Naturwunder. Jeden Frühling, wenn ich sehe, wie das alles so sprießt und wach wächst und aufgeht und so weiter. So vieles spielt sich vor unseren Augen ab. Und jetzt ist Herbst, wenn ich so die Bilder angucke, alles Laub ist so schön rot und gelb und was weiß ich und so liebevoll. Zuerst war es grün, zuerst blüht alles. Da passieren so viele Naturwunder. Und Gott kannst du in der Natur auf Tritt und Schritt erfahren. Aber die sind nicht da. Sie glauben nicht an diese Dinge. Sie akzeptieren diese Dinge nicht, dass es gerade für sie sowas ist und so weiter. So viele Naturwunder. Oder auch in der Schrift. In der Schrift, wir sind umgeben von Wunder und Wunder und Wunder. Die ganzen Evangelien, schaut, die 4 Evangelien, die sind voll von den Wundern Jesu. Und mehr kriegen sie auch nicht. Mehr wird es auch nicht geben. Und dann, es gibt Haufen Schriftgelehrte und Pharisäer und so. Ja, dann sagen die Pharisäer, ja, der treibt den Teufel durch den Obersten der Teufel aus. Weißt du, wenn die Leute ein Wunder abstreiten wollen, die werden uns immer Argumente finden. Die werden immer Argumente finden. Und die Leute sind damals zur Zeit Jesu nicht gläubig geworden. Sie sind nicht gläubig geworden durch die Totenauferweckungen. Sie sind nicht erlöst geworden durch all das, was um sie herum geschehen ist. Ich denke nur, selbst der römische Hauptmann, der hier zugeguckt hat, wie Jesus sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dann sagt er, dieser war wirklich Gottes Sohn. Die Heiden werden schneller gläubig als die frommen Juden, die religiösen Menschen, Christen, ja, der Antichrist wird schneller gläubig als der Christ, wenn er das sieht, was da alles passiert. Und die Juden haben gesagt, nee, das gibt's nicht. Ja, aber es gab, Jesus hat seinen Geist aufgegeben und plötzlich zerreißt der Vorhang im Tempel, plötzlich, ja, bebt die Erde, die Sonnenfinsternis kommt für 3 Stunden, sowas hat es noch nie gegeben, dass Sonne für 3 Stunden ihren Schein verliert, das hätten die frommen Juden kapieren müssen, das waren Zeichen und Wunder, aber die waren geblendet, haben ein Brett vor dem Kopf gehabt und die haben diesen Brett immer noch bis heute vor dem Kopf. Sie waren verstockt. Und wenn ein Mensch verstockt ist und nicht glauben will, kannst du ihm erzählen, was du willst. Kannst du erzählen, was du willst? Ich habe vor Jahren da am Leopoldplatz mit einem Jehovas Zeugen unterhalten. Ich habe gedacht, der Mensch sieht nett aus. Der ist gesprächig. Ich fange ein Gespräch an. Wir haben fast den ganzen Vormittag miteinander diskutiert. Ich mit meinen Argumenten, er mit seinen Argumenten. Ich habe immer in seiner Bibel gezeigt, wo es geschrieben steht. Und am Schluss waren wir genauso schlau wie am Anfang. Und es bringt nichts. Mit religiösen Menschen kannst du nicht diskutieren. Diskutiere lieber mit einem Heiden, mit einem Atheisten. Da kommst du besser vorwärts. Ja, die waren verstockt, sie haben einen Hass gegen Jesus. Und sie werden immer giftiger gegen Jesus. Und ich denke nur an den Apostel Paulus, der noch Tarsus damals war. Er raste. Und er dachte, ich mache Gottesdienst. Ich diene dem allmächtigen Gott, dem Gott unser Väter. Und was war? Der hat dem Teufel gedient. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das war die Stimme vom Himmel. Warum verfolgst du mich? Und manche religiöse Menschen, das ist falsches Christentum, sie glauben, sie dienen Gott und in der Wirklichkeit dienen sie dem Teufel. Du bist erschrocken vielleicht, was sie dir sagt. Ja, und das ist wichtig, dass du das weißt. Es gibt so viele falsche Propheten. Jesus sagt, in der Endzeit werden falsche Propheten kommen, in Massa, massenweise. Und gerade die frommen Christen, sie unterstützen den jüdischen Wahnsinn und sagen, ja, das sind unsere lieben Brüder. Nein, meine lieben Brüder sind nur die, die den Willen Gottes tun und nicht die Religiösen, die in der Kirche gehen oder in Moschee gehen oder sonst wo, ja, die den Willen Gottes tun. Das ist mein Vater, das ist meine Mutter, sagt Jesus. Nicht die ihre Feste mitfeiern oder beim Alten Testament irgendwo stehen bleiben. Falsches Christentum ist Stillstand, geistlicher Stillstand. Wenn du stehen bleibst. Also ich war in St. Moritz und wir haben da wollten eine Gletscherwanderung machen und der Leiter, der hat uns hier gesagt, was wir machen müssen, uns ein bisschen trainiert, dass wir nicht schlapp machen dann im Hochgebirge. Der sagt uns, selbst wenn sie auf der Stelle stehen, sie müssen treten, sie müssen immer in Bewegung bleiben. Also nicht stehen bleiben. Das Schlimmste im Christenleben ist Stillstand. Stillstand ist Rückgang. Ist Verlust, du verlierst du deine Energie, verlierst deine Kraft, verlierst du all das, was du gelernt hast. Also immer im Trab sein. So sehe ich, wenn ich manchmal Leute sehe, die joggen, die laufen sogar vor der Ampel, wenn es rot ist, die laufen noch auf der Stelle. Warum? Denn sonst erschlaffen unsere Muskeln. Und so ist auch geistlich. Wir erschlaffen so schnell. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Selbst wenn du auf der Stelle stehst, einfach weitermachen, wie du bisher gemacht hast. Und das ist das, was ich auch immer wieder predige. Mach weiter, was du bisher gemacht hast, auch wenn nichts passiert, auch wenn nichts geschieht, auch wenn nichts kommt und was auch immer ist. So, unsere Feste sind Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, das sind unsere Feste, nicht diese alten Feste. Die sind passé, die sind abgehakt und kannst du weitermachen. Freu dich am Herrn, mein Jesus lebt, er wird wiederkommen, Halleluja. Und ja, liest mal die Bibel, das Neue Testament ist für uns maßgebend und nicht irgendwas Altes und was Vergangenes, was vorbei ist. Jesus hat mich erlöst von der väterlichen Lebensweise, von der jüdischen Lebensweise, von der germanischen Lebensweise, von der amerikanischen Lebensweise, von der sowjetischen Lebensweise, was weiß ich, welche Lebensweise, was ich gelebt habe. Er hat mich erlöst. Ich muss das nicht mehr schlucken, was die alles geschluckt haben. Und ich erwarte, dass Gott heute noch Wunder tut, dass heute Gott noch Tote aufweckt, dass heute noch was passiert. Und Gott ist ein lebendiger Gott. Es ist zwecklos, Menschen etwas zu erzählen, auch lauen Christen, trägen Christen, oberflächlichen Christen, die also in der falschen Religion sind, versuch einen eingefahrenen, eingefleischten Katholik, Protestant oder Pfingstler oder was weiß ich, zu bekehren, zu verändern, das kriegst nicht rum. Der ist, meine Kirche ist die richtige Kirche. Aber wer ist richtig? Nur Gott ist richtig. Nur Gott ist richtig. Paulus wendet sich zu den Heiden und er sagt, die begreifen viel besser als ihr fromme Juden. Und ich habe festgestellt, dass Atheisten dem Evangelium sehr viel näher sind als die ganzen Frömmler, Entschuldigung, die ganzen Pharisäer, die ganzen eingefleischten Christen, die schon das Christentum mit der Muttermilch aufgesaugt haben. Ich bin evangelisch, was willst du von mir? Ich bin da groß geworden. Aber weißt du, viele sind Christen ohne Christus. Die wissen viel von Gott, die kennen die ganzen Bibelsprüche auswendig, das Gebet, das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis, was auch immer ist, die kennen alles auswendig, die ganze Psalmen, Psalm 23 sagen sie auch ein paar Mal am Tag womöglich auf, aber das rettet uns nicht. Es ist so wichtig, dass ich meine Zeit nicht verschwende, sondern dass ich alles dran setze, auf dass ich Christus gewinne. Und das ist, was Paulus nachher hat, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Diese Leute hier, die die in der falschen Religion sind, die merken das gar nicht. Weißt du, wenn du im falschen Dampfer sitzt, du merkst gar nicht, dass du im falschen Dampfer bist. Das merkst du erst, wenn du dort ankommst. Mensch, wo bin ich denn gesessen? Und so ist auch, wenn du in der falschen Religion bist. Du merkst nicht, was da alles passiert. Dass du dich am Kreuz ärgerst, am Blut Jesu ärgerst, an dem Namen Jesu dich ärgerst. Müssen die immer von Jesus sprechen? Ein Verwandter von mir ist ein überzeugter Jehovas Zeuge, kommt von Hamburg extra runter zu mir nach Stuttgart damals, um mich zu bekehren. Vielleicht hat er gedacht, vielleicht gibt es Hoffnung, dass er mich umkrempeln kann. Und dann hat er unterwegs noch meine Kurzpredigt, Telefonkurzpredigt angehört. Und dann kommt er und sagt, Johannes, was du da in der Kurzpredigt sagst, ist alles wunderbar. Aber immer Jesus, 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 immer nur Jesus. Ich habe gesagt, ja, ich glaube an Jesus, nicht an Jehova und nicht an sonst irgendwelchen anderen Gottheiten oder Götzen. Ich glaube an Jesus, denn es gibt keinen anderen Namen, wo Menschen geheilt werden können, gerettet werden können, als den Namen Jesus. Und der ist nicht gegangen, der wollte mich bekehren. Dann habe ich gesagt, Onkel, darf ich mit noch beten? Und ich möchte noch beten, bevor wir weiter diskutieren. Und was war? Ich habe meine Hände gefaltet, meine Augen zumacht und die Tür geht zu. Der haut ab. Denn Jehovas Zeugen beten nicht mit uns, weil wir angeblich einen falschen Gott haben. Aber Jesus ist der Retter, der Heiler der Welt. Und die Engel haben vom Himmel verkündigt, in diesem Namen wird Rettung geben. Er ist der Retter der Welt. Und nicht nur der Juden, sondern der ganzen Welt. Meine Liebe, es nützt nicht, wenn du dann alle Beweisführung aufbringst, die biblische Beweisführung auf den Tisch legst. Sie sind verblendet, sie sind ungläubig. Ihre Augen werden gehalten. Selbst den Jüngern Jesus, stell dir mal sowas vor, die sind 3 Jahre bei Jesus, tippeln mit Jesus mit, erleben Zeichen und Wunder. Und dann läuft Jesus mit den Emmaus-Brüdern mit. Und da heißt es, und ihre Augen wurden gehalten, dass sie Jesus nicht erkannten, weil sie Vorurteile hatten. Dann erzählen sie Jesus, wir haben gedacht, er würde Israel erlösen. Was ist passiert? Er ist am Kreuz gekreuzigt worden. Wir dachten, weißt du, sie wurden vom Satan betrogen. Selbst die Apostel, die Emmaus-Brüder, wir können nicht glauben, dass das der Messias war, dass das der verheißene Sohn Gottes war. Obwohl sie mit Jesus zusammen lebten, sogar mit Jesus gegessen und getrunken haben. Womöglich auch miteinander irgendwo im Lager geschlafen. Und sie haben doch nicht begriffen, bis er wieder das Brot brach und da gingen ihnen die Augen auf. Der Teufel hält die Augen der Menschen, die in falsche Religion irgendwo hineingeraten sind. Die erkennen nicht Jesus, die erkennen alles, aber die erkennen Jesus nicht. Die haben da Pläne, Reich Gottes kommt hier auf Erden, was auch immer war, und dann bricht das alles zusammen wie ein Kartenhaus. Falsche Christen zu warnen, es ist zwecklos. Hör mir, was ich dir sage, du kannst von mir denken, was du willst. Sie haben sich festgelegt und sie sind festgefahren. Es ist zwecklos zu warnen. Einzig allein, es hilft mir, ja, dass ich an meinem Gott festhalte. Ich bin in München mal und da kommen in meinem Gottesdienst auch ein paar Jehovas Zeugen. Und die waren so fest, die wollten mit uns diskutieren in unserer Evangelisationsversammlung. Und ich diskutiere nicht. Habe ich gesagt, habt ihr eine Bibel dabei? Und ich habe da damals gerade eine alte Martin-Luther-Bibel gehabt. Und in dieser alten Martin-Luther-Bibel sind die Apokryphen noch drin gewesen. Und dann ist das Vorwort von Martin Luther zu den Apokryphen. Und da heißt es, die Apokryphen sind gut zu lesen, aber nicht Gottes Wort. Habe ich gesagt, und genau das ist mit eurem Wachtum und Erwachet. Sind gut zu lesen, aber nicht Gottes Wort. Und dann habe ich das gehen gelassen, habe ich gesagt, ich diskutiere nicht. Wachtum ist gut zu lesen, aber nicht Gottes Wort. Erwachen ist gut zu lesen, aber nicht Gottes Wort. Und dann sind sie, ja, gegangen. Und nach Jahren komme ich wieder dort und evangelisiere. Und was ist? Diese Leute sind in der Gemeinde. Die haben gesagt, uns sind die Augen aufgegangen. Wachtum ist nicht Gottes Wort, es ist gut zu lesen. Und so viele religiöse Literatur, was du liest und bekommst, ist gut zum Lesen. Nichts dagegen. Ihre Philosophie, ihre Ansichten, ihre Weltsicht und so weiter ist okay, aber es ist nicht Gottes Wort. Gottes Wort bleibt Gottes Wort und in meiner Bibel heißt es, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Und das hat mich gefreut, dieses Pärchen oder dieses Ehepaar von dieser Sekte, die kamen und die waren im Gottesdienst, die haben Gott gelobt und gepriesen. Es war gut zu lesen, aber es war nicht Gottes Wort. Auch die ganzen christlichen Bücher, sie sind gut zu lesen, aber es ist nicht Gottes Wort. In aller Liebe. Verstehst du mich? Einzig und allein Jesus ist es. Und ich möchte diesen festen Glauben an Jesus hier noch festigen. Und ich muss euch ehrlich sagen, durch Zweifel kommt man zum Glauben. durch Zweifel. Und Gott erlaubt, dass du plötzlich auch irgendwie was findest in deiner Gemeinde, in deiner Sekte, in deiner Kirche, in deiner Religion. Du, das geht nicht mit guten Dingen zu. Da stimmt was nicht. Und während du da ein Zweifel, ein Fragezeichen hast, dann denkst du drüber nach. Ist das wirklich so? Es ist gut zu lesen, aber nicht Gottes Wort. Und plötzlich merkst du, durch Zweifel kommst du aus der Verblendung raus und du findest dann Gründe, dass du es merkst, ja, ich brauche was anderes, das kann doch nicht wahr sein, so verhält sich nicht. Denn die Leute in Beroia, heißt es in meiner Bibel, und das sind echte Christen gewesen in Beroia, die waren anders als die in Thessalonik, da heißt es, und sie prüften, verhält sich das so? Falsches Christentum ist so weit verbreitet, weil die Leute nicht prüfen, weil sie nicht untersuchen, weil sie nicht auseinandernehmen, weil sie sich nicht auseinandersetzen. Ist das wirklich Gottes Wort? Ist es so? Stimmt es? Und was ist mit meinen Gebeten, wenn sie erhört werden? Ist es wunderbar, aber was ist mit meinen Gebeten, wenn sie nicht erhört werden? Auch damit muss ich leben und mich auseinandersetzen. Zweifel und Glaube, Vernunft und Wissen und so weiter, das gehört alles dazu. Falsches Christentum geht immer in eine falsche Richtung, mit christlichen Vorzeichen. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Ja, unter diesem Zeichen siegen wir. So hat Konstantin auch angefangen. Ja, christliche Vorzeichen. Man geht Wege, aber Wege, die Gott nicht geboten hat. Die Gott, ja, nicht zugelassen hat oder ja, geebnet hat. Wir sollen von Gott zubereitete Wege gehen, vollbrachte Werke tun. Gott hat vieles den Menschen nicht befohlen. Wenn ich dran denke, nur die falschen Propheten, die weissagen nichts Falsches. Die erzählen, wie sie es empfinden, wie das wirklich ist. Aber es ist nicht Gottes Wort. Das ist ihre Erfindung. Und Gott hat ihnen nicht befohlen, geh hin und sprich. So spricht der Herr. Das ist so wichtig, dass wir eine Rema haben von Gott, einen Befehl haben, dass wir diese Dinge merken. Die falschen Propheten, das sind also solche Kauze, die die Bibel gelesen haben, jemand vielleicht das Wort stehlen, irgendeinem anderen Propheten, was der geweissagt hat. Gott hat die gewarnt, aber nicht ihn und nicht durch ihn die anderen. Also deshalb ist es so wichtig, dass wir von Gott einen Auftrag haben. Und der keinen Auftrag hat, ist ein falscher Prophet, ein falscher 50er, kommt aus der falschen Druckerei. Ja, nur weil er Jesus liebt vielleicht oder an Jesus denkt und das Gute meint. Paulus hat auch das Beste gemeint. Ich will Reich Gottes bauen. Jesus wollte er nicht haben. Aber ich möchte, dass die Wahrheit, das Gesetz Gottes überall hinkommt und falsche Lehren entstehen und Menschen werden verführt. Gott will, dass wir die Wahrheit kennen. Und was ist die Wahrheit? Das ist die große Frage des Pilatus gewesen. Was ist die Wahrheit? Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Der Teufel kommt mit guten Absichten. Also ich habe noch nie gesehen, dass der Teufel schwarz ist, dass der Teufel ein Lügner ist. Nein, er kommt mit Absichten, guten Absichten. Das ist gut anzusehen, das hilft und so weiter. Aber er ist ein Giftmischer. Er schüchtert die Menschen ein und gerade auch jetzt mit Corona, er schüchtert die Menschen ein. Wir müssen Rücksicht nehmen auf unseren Nächsten. Pfeif doch, wer nimmt auf dich Rücksicht? Dass du vielleicht erstickst oder vielleicht Schadstoffe einatmest. Wer nimmt auf dich Rücksicht? Wir müssen Rücksicht nehmen. Wer ist mein Nächster? Das müssen wir herausfinden zuerst einmal, wer mein Nächster ist. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Falsche Christen benutzen den Namen Jesu, nennen sich christlich, apostolisch, von Gott gesandt, von Gott gewollt. Ja, Satan ist ein Meister der Illusionen, habe ich neulich gepredigt. Er produziert Halluzinationen, er gibt Visionen, gibt Utopien, gibt Ideale. Ach, das ist doch wunderbar. Wunderbar. Und die Leute bilden sich dann was ein und sie merken nicht, dass sie betrogen werden. Dann haben sie Erscheinungen, welcher Art auch immer. Ich habe nichts gegen Erscheinungen. Es ist gut. Aber weil wir daraus eine Religion machen, da kommen wir auf einen falschen Dampfer. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 13 bis 14, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich in Apostel Christi verwandeln. Stell dir mal vor, diese verwandeln sich in Diener Christi. Da kommen sie ganz heilig. Oh, da machen sie sogar die Augen und schlafen fast ein beim Stehen und schlafen durch. Ja, und kein Wunder. Denn Satan selbst, heißt es hier, schreibt der Apostel Paulus, verstellt sich als ein Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großartiges, wenn die sich so verstellen, wenn sie sich als Diener des allmächtigen Gottes vor zu euch kommen und Gerechtigkeit und dergleichen predigen. Gerechtigkeit in dieser Welt, verstehst du, diese Gerechtigkeit gibt es nicht. Gott muss die Gerechtigkeit wirken durch seinen Heiligen Geist. Und sie ergeben sich als Diener Gottes, als Geistliche. Taste die Gesalbte nicht an, dann heißt es nachher plötzlich. Verstehst du? 2. Petrus Kapitel 2, Vers 1. Es waren auch falsche Propheten unter dem Volk, hier was Petrus spricht, was auch unter euch sein werden. Falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn Jesus Christus, der sie losgekauft haben. Dann heißt es plötzlich, wir brauchen die Kirche, wir brauchen den Heiligen und jenen Heiligen und so weiter, aber wir brauchen Jesus nicht mehr. Ja, weißt du, Jesus ist so streng, da muss ich vielleicht Mutter Maria anrufen, die ist mir sympathischer, diese liebevolle, Frauen sind liebevoller, verstehst du, aber Jesus, vergiss das alles, wir brauchen Jesus, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens, nicht irgendein Heiliger oder Heilige. Falsches Christentum, sie führen die Menschen ins Verderben, sie lenken uns ab. Diese falschen Propheten und falsche Lehrer scheinen nicht falsch zu sein, aber sie bringen uns vom Weg ab. Ja, sie bringen uns in eine andere Richtung. In 2. Korinther Kapitel 11, Vers 13 heißt es, dass diese Führer sich verstellen als Apostel, als Gesandte Gottes, als von Gott Berufene. Oh, das Erbe geht sogar von Petrus auf den und den und den und den bis auf mich zurück. Großartig, fantastisch. Verstehst du, ich kann mich berufen auf dies und jenem. Als rechtschaffende Individuen kommen sie dann und erscheinen als besonders fromm. Sie erscheinen nicht im Licht Jesu, sondern in ihrem eigenen Licht oder im Licht der Kirche. Sie werden so getarnt sein, dass viele ihnen folgen und die Massen werden ihm nachlaufen, sogar mehr wie dem Herrn Jesus nachgelaufen sind. Viele, vielen Jahren, ich war noch vielleicht ein Jahr Pastor, da war ein Prediger aus Amerika in Karlsruhe und hat dort gepredigt und da wollte einer dem besonders nahe kommen und dieser Prophet hat einfach nur gesagt, komm, du wirst die Gemeinde Jesus zur Entrückung führen. Das haben Leute mitgehört, dass er prophezeit hat, du wirst die Gemeinde Jesus zur Entrückung führen. Und was ist passiert? Der hat dann Leute um sich gesammelt, habt ihr nicht gehört? Ich werde im Namen Gottes die Gemeinde zur Entrückung führen. Und dann hat er aus Süddeutschland 700 Leute mit nach Indien genommen, ihnen das Geld abgeknüpft. Die haben dann sind auf den Berg gestiegen, weiße Kleider angezogen und auf die Wiederkunft Jesu gewartet. Und bis heute ist Jesus noch nicht gekommen. Ich musste eine Schwester, die auch in Stuttgart war, die hat mich gebeten, Bruder Matthäus, mach was du willst, hol meine Schwester wieder zurück von dieser Sekte. Und er hat nur geglaubt, weil jemand gesagt hat, der wird die Gemeinde Jesu zur Entrückung führen. Glaub doch nicht. Wenn uns jemand zur Entrückung führt, dann ist es der Heilige Geist und nicht ein Mensch und nicht ein Prophet und nicht ein Priester und nicht ein Pastor. Niemand. Aber du siehst, die werden kommen und weiße Kleider und alles abgeben, alles loslassen. Wir leben da in einer Kommunität. Das haben sie gemacht. 700 Deppen mitgenommen. Entschuldigung. Das waren fromme Christen, die mehr von dem Heiland wollten. Und der Teufel hängt und klickt sich ein, sobald du mehr von dem Heiland willst. Ich komme nachher darauf zu sprechen. Bin noch nicht fertig. Und so weiter. Sobald du mehr von Jesus willst, mehr vom Heiligen Geist willst, verstehst du, das hört er mit. Und dann klickt er sich ein. Wir müssen täglich die Stimme prüfen, was für Stimme das ist. Kennst du die Stimme des guten Hirten? Johannes 10, Vers 3 bis 27 kannst du nachlesen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie werden einem Fremden nicht folgen. Merkst du sofort, dass da rot ist, Alarm schlägt, wenn es nicht die Stimme Jesu ist? Das kann doch unmöglich Jesus sein. So spricht nicht Jesus. Was glaubst du, was ich schon alles erlebt habe? Als Pastor in Stuttgart, da gab es einen lieben Bruder, der Bruder war lieb, Heinz hieß er, und so weiter, ich habe den gemocht. Also ganz lieber Bruder, der wollte dem Heiland dienen. Und dann betet er, lieber Gott, zeig mir, was muss ich tun? Es war ein Kölner. Und dann hat eine Stimme zu ihm gesagt, Heinz, ich will, dass du zum Kölner Dom fährst und dich vor dem Kölner Dom nackt ausziehst. Weißt du? Und dann, das hat er auch gemacht. Weißt du, der Herr will alles, was wir haben. Ich sollte vor dem Kölner Dom mich nackt ausziehen. Die Polizei hat ihn aufgegabelt und er landete in der Irrenanstalt. Und dann musste ich befreien und ihm helfen, dass er wieder nach Hause kommt, zu mir nach Stuttgart. Und dann hat er hinterher gesagt, der Teufel hat mich geritten. Denn der Herr Jesus und der Heilige Geist und der lebendige Gott würden nie etwas sagen, was gegen Moral und Anstand und was weiß ich, gegen was ist. Zieh dich nackt aus. Ich will dich nackt haben. Nur weil er gelesen hat irgendwo oder gehört hat, dass Franz von Assisi in seiner Kapelle sich nackt ausgezogen hat und so vor dem Heiland oder zu Gott gegangen ist und gestorben ist. Weil so viele fromme Leute wollen übertreiben. Lass dich warnen. Falsches Christentum. Und ja, und dieser liebe Bruder wollte viel mehr vom Heiland. Wir müssen die Stimmen prüfen. Ist das die Stimme Jesu? Der Teufel frisst gerne Kreide, so wie es in dem Märchen ist. Mit den Geißlein. Verstehst du, frisst Kreide und verstellst seine Stimme. Ich bin eure Mutti. Verstehst du? Verstellst ihre Stimme, seine Stimme. Meistens immer dann, wenn Jesus nicht spricht. Immer dann, wenn die Mutti nicht zu Hause ist. So wie bei diesen Geißlein. Ja, wenn wir mehr von Jesus suchen, da kommt er. Kerl, ich bin eure Mutti. Weißt du, ich will in der Muttersprache zu euch sprechen. Verstehst du? So kommt es, dass Leute pfingstlerisch werden, in Zungen reden, dann die Weissagung bringen und die haben keinen Inhalt. Die haben Inhalt, aber sie sind nicht von Gott für dich bestimmt. Satan sucht, wenn du vor Entscheidungen stehst, sucht er dich auf. Wenn du vor einer Kreuzung stehst und nicht weißt, links, rechts, was soll ich machen? Wenn du keine Orientierung hast, da sucht dich der Teufel auf. Er sucht auch natürlich auch einen auf, wenn es einem ganz gut geht. Wenn du alles hast, auch dann sucht er einen auf. Er nützt immer unsere Lässigkeit, Gleichgültigkeit, unsere Lehre. Gott hat auch mit Israel seine Probleme gehabt. In Jeremia Kapitel 6, Vers 2 und folgende Verse, da heißt es, das Gericht wird von Norden anfangen, also wo Syrien ist und wo Russland ist und wo Tobolsk ist und so weiter. Ich werde in den nächsten Tagen darüber noch predigen, kann ich heute nicht alles sagen. Und da heißt es, das Verderben wird vom Norden herkommen, ein großes Jammer wird geschehen. Pass auf, das Verderben kommt, das ist noch nicht da für Israel und Palästina. Tochter Zion, so redet der Herr, Tochter Zion ist in der Bibel Gemeinde Jesu. Sie ist auf einer lieblichen Aue, aber es werden Hirten über sie kommen mit ihren Herden und sie haben Zelte aufgeschlagen rings um sie und sie weiden die Plätze ab. Sie weiden die Plätze ab. Weißt du, da gibt es so viele, die haben die Plätze alles abgeweidet, abgegrast, ihre Philosophie verbreitet und so weiter. Und da heißt es, rüstet euch zum Krieg gegen sie, gegen diese fremden Hirten, die nicht von Gott gesandten Hirten. Wohlauf, heißt es hier weiter, lasst uns hinaufziehen am Mittag und weh uns, es will Abend werden und die Schatten werden lang und wir sehen jetzt, ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wohlan, lasst uns hinaufziehen bei Nacht und ihre Paläste zerstören, sagen dann diese falschen Hirten. Die wollen nur plündern und rauben, denn so spricht der Herr Zebaoth, fällt Bäume und werft einen Wall auf gegen Jerusalem. Also Gott erlaubt es, Gott befiehlt es sogar, denn diese Stadt ist eine Stadt, ja, die sich erwiesen hat, in dieser Stadt wohnt nichts anderes als Unrecht. Jerusalem, die Stadt Gottes, die Stadt des Friedens, da wohnt nichts anderes als Unrecht. Da sagt der liebe Gott hier vor 2.500 Jahren. Und das denkt Gott über Jerusalem, die Stadt, wo die drei Weltreligionen sagen, das ist unsere Stadt. Die Moslems, die Christen, die Juden. Und was weiß ich, ein paar andere auch wahrscheinlich noch. Das ist die Stadt der Offenbarung Gottes. Wirft eine Mauer auf und so weiter. Die Stadt ist voller Gräuel. Und Jesus weint sogar über eine Stadt. Jesus hat nicht über New York geweint. Jesus hat nicht über Berlin geweint. Jesus hat auch nicht über Rom geweint. Aber Jesus hat über Jerusalem geweint. Jerusalem, Jerusalem. Wie oft wollte ich dich versammeln, aber du hast nicht gewollt. Denn wie ein Brunnen sein Wasser quellen lässt, so quillt auch ihre Bosheit aus Jerusalem dort raus. Frevel und Gewalt hört man in ihr. Morden und Schlagen treiben sie täglich vor mir. Bessere dich, Jerusalem, ehe mein Herz sich ganz von dir wende und ich dich zu einem wüsten Land mache und niemand mehr darin wohnt. Und so spricht der Herr. Das ist hier was, wo Gott spricht. Der Herr Zebaoth. Ich halte Nachlese am Rest Israels, am Weinstock. Ich strecke meine Hand immer wieder aus, wie ein Winzer und ein paar Reben abzuschneiden. Ach, mit wem soll ich noch reden? Und wer will mein Zeugnis hören? Gott hat die Nase voll. Ich würde fast sagen, die Schnauze voll von diesem Gesindel, von diesem Volk, von dieser Stadt, die so eine Stadt des Friedens sein sollte. Shalom, 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 Shalom. Was ist da? Krieg ist da in der Stadt. Die Araber gegen die Juden, was weiß ich, die Palästinenser, da ist großer Krach. Jerusalem. Und das wird damit kommen. Und hier lese ich weiter, dass doch jemand hören wollte, aber ihr Ohr ist unbeschnitten, sie können es nicht hören, selbst wenn sie wollten. Sie halten des Herrn Wort für Spott und wollen es nicht tun. Und dann sagt Jeremia weiter, darum bin ich vor dem Herrn in Zorn und so weiter. Und ich weiß nicht, ich kann mich nicht zurückhalten. Und Jeremia war der weinende Prophet, der hat gesagt, gepredigt. Die haben sogar in den Brunnen geworfen, weil sie nicht geglaubt haben, dass er ein Lügner. Und hier, so schütte ich aus ihnen über ihre Kinder in der Gasse und so weiter, über junge Männer, schütte ich all das Negativ, was sie geweissagt haben, denn sie sollen alle Männer und Frauen, Alte und Hochbetagte, gefangen weggeführt werden nach Babylon. Ihre Häuser sollen den Fremden zuteil werden, samt den Äckern, die Frauen und so weiter, die sollen auch in diese Gefangenschaft gehen. Das ist, was die falsche Religion bringt. Bringt Mann und Kind und Kegel in die Gefangenschaft, babylonische Gefangenschaft, was es auch immer ist. Denn sie gieren alle, klein und groß, nach unrechtem Gewinn. Und Prophet wie Priester gehen alle nur mit Lüge um und heilen den Schaden meines Volkes gar nicht. Indem sie sagen nur Friede, Friede, Shalom, Shalom. Und so weiter, Friede, Friede. Und doch gibt es keinen Frieden. Bis heute gibt es keinen Frieden in Jerusalem. Und es wird nur Frieden geben, wenn Jesus wiederkommt, wenn er akzeptiert wird. Und sie werden mit Schande dastehen, weil sie solche Gräuel getrieben haben. Und sie wollen sich nicht schämen und wissen nichts von der Scham. Sie sind so schamlos. Das sagt der liebe Gott von dieser Stadt, dieser heiligen Stadt. Heiligen Stadt. Und deshalb muss das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen, damit was Vernünftiges wieder auf dieser Welt ist. Darum sollen sie fallen unter den Fallenden und sie werden alle heimgesucht werden, solange ich der Herr bin, sagte, sie werden stürzen. Und das passiert gerade in der Corona-Zeit. Nirgendwo ist die Corona so schlimm wie in Israel. Dieses Lockdown, verstehst du, das ist nirgends so schlimm wie dort. Man ernüchtert nicht, man begreift nicht. Verstehst du, man ist in so ferne Illusion, sogar die Rabbiner, die kommen nicht mehr zurecht. Und so spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit. Nach den Wegen der Vorzeit. Welches der gute Weg gewesen sei und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die Wege der Vorzeit. Wir sollten wieder zurückgehen, nicht die Neuzeit, was die neuen Theologen und Philosophen und welche Logen auch immer, was sie gebracht haben. Nein, wir sollen auf die Wahrheit hören. Was war der gute alte Wege? Höre meine Stimme. Und wenn du meine Stimme hörst, du wirst Erfolg haben, du wirst Segen haben, das wird dir gut gehen, dir wird nichts fehlen. Wer kennt noch diese alten Wege? Wen kannst du noch fragen? Bruder, Schwester, kannst du mir von diesem alten Weg was sagen? Ich weiß, was es ist. Ich komme aus der Erweckungsbewegung, ich komme aus der Jesus-People-Bewegung und was weiß ich, welchen Bewegungen ich auch kam. Ich habe das alles durchgemacht und ich habe festgestellt, was echt und was unecht ist. Da, wo man auf die Knie gelegen ist, wo man stundenlang gebeten hat, wo man vor Gott geweint hat, von Gott zerknirscht war. Ja, zerknirscht war. Gott sei mir Sünder gnädig. Das sind die vorzeitigen Wege. Ja, früher, als ich anfing zu predigen und ein junger Pastor war, da gab's nichts anderes. Wir müssen vor Gott zerbrochen werden und einfach vor Gott, zerknirscht werden. Da hat man so stundenlang, tagelang gebeten, lieber Gott, zeig mir, was ist in meinem Herzen, reinige mich, ich bin klein und so weiter. Aber schau mein Herz an, wie in meinem Herzen aussieht. Und dann, wenn Gott die Sünde aufdeckt, auch ich bin so zum Glauben gekommen. Der Evangelist schrieb mir, junger Mann, nur die werden Gott schauen, die reines Herzen sind. Und ich habe gleich geglaubt und gleich dem zurückgeschrieben, Herr, sowieso, ich weiß, ich habe niemanden umgebracht, keine Bank ausgeraubt, ich habe nichts Böses getan, also mein Herz ist rein. Und dann hat er mir gesagt, setzen Sie sich mal hin und denken Sie mal über Ihr Herz nach. So bin ich zum Glauben gekommen. Und ich habe über mein Herz nachgedacht und da habe ich... gestohlen. Ich habe schon ein bisschen was gestohlen. Bei meiner Mutter. Und was weiß ich. Nun gut, das waren Kleinigkeiten, aber Diebstahl ist Diebstahl. Und gelogen, ja, wir haben eine Menge gelogen und zusammen gelogen. Also der Tag war lang. Und dann habe ich angefangen und dann schrieb er mir, ich soll meine Sünden aufschreiben. Und dann, wenn ich fertig bin mit meiner Erforschung, mit meiner Sünde, dann sollte ich dann die Sünden dem Herrn Jesus bekennen. Da habe ich zuerst mal ein dünnes Heft gekauft, so ganz normales Schulheft. Habe gedacht, das reicht, so viele Sünden habe ich gar nicht. Du, dieses Heft ist voll geworden. Dann muss ich noch ein anderes Heft kaufen. Und zwei Hefte habe ich vollgeschrieben. Alles, was in meinem Leben falsch gelaufen ist, als 18-, 19-Jähriger, da läuft schon einiges falsch. Und dann stehe ich da und sage, lieber Gott, schau, was ich für ein Lump bin. Ich möchte jetzt meine Sünden bekennen. Vergib mir all die Sünden, die ich hier in diesem Heft aufgeschrieben habe. Vergib mir. Und dann haben wir noch damals so Badeofen gehabt. Wir haben noch Wasser heizen müssen im Keller und so weiter in der für die Badewanne. Und dann habe ich in den Ofen diese Hefte, zwei Hefte verbrannt. Und ich war so erleichtert. Meine Sünden sind im Rauch aufgegangen, als Brandopfer vor dem Herrn. Und seitdem habe ich Frieden. Und der Teufel hat kein Recht, mich mehr anzuklagen. Denn ich weiß, ich habe ehrlicherweise meine Sünden dem Herrn Jesus bekannt. Und meine Bibel sagt, wer seine Sünden bekennt, dem wird es auch gelingen, dass er es lassen kann. Und die Macht der Sünde gebrochen wird, wie auch immer. Ja, und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wen kennst du noch? Wen kannst du noch fragen von den Alten? Die meisten sind schon gestorben von den Alten. Die Heiligen haben abgenommen, steht in der Bibel. Wen willst du noch fragen? Wer soll dir helfen? Wer soll dich aufklären? Aber sie sprachen, wir wollen es nicht tun. Weiter beim Jeremia hier. Auch habe ich Wächter über euch gesetzt. Achtet auf den Hall der Posaune. Aber sie sprachen, wir wollen es nicht tun. Und das ist, die tun es nicht. Die wissen, was Gott gesagt hat. Die hören es vielleicht in jeder Andacht fast. Aber die tun es nicht. Darum hört ihr Völker und merkt auf und so weiter auf euren Leuten, die das sagen. Du, Ende Erde, höre zu. Siehe, ich will Unheil über dieses Volk bringen, was sie verdienen, ihren Lohn, weil sie auf meine Worte nicht achten und mein Gesetz verworfen haben. Und was frage ich? Nach dem Weihrauch, ich pfeife da drauf, sagt der liebe Gott. Weihrauch aus Saba und nach den köstlichen Gewürze und so weiter aus fernen Landen. Ich brauche das nicht. Eure Brandopfer sind mir zuwider, sagt der Herr. Ich mag eure Schlachtopfer nicht. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich will diesem Volk Anstöße in den Weg legen oder Ärgernis in den Weg legen und daran sich die Väter und Kinder gleichmäßig stoßen. So spricht der Herr, siehe, es kommt ein Volk aus dem Norden, das sind wahrscheinlich die Russen, und ein großes Volk, die Chinesen wahrscheinlich, und sie werden sich erheben am Ende der Zeit. Sie werden sich erheben, pass auf, was da kommt. Wir sind in der Endzeit mittendrin. Das erste Weh ist gewesen. Und ich habe euch gepredigt, Offenbarung Kapitel 9, ab Vers 5. Das erste Weh, und jetzt kommt das zweite Weh. Jetzt wird es dicker und massiver. Pass auf, was da noch kommt. Und ich habe euch gesagt, das erste Weh wird 5 Monate dauern. Und jetzt ist vorbei, diese seit März, die 5 Monate. Und jetzt kommt was Neues. Ich habe euch gepredigt, wer es glaubt, wird selig. Dem wird es helfen. Verstehst du, nur nebenbei? Mir macht das nicht aus. Und dann, das werden kommen und sie erheben gegen euch. Und sie führen Bogen und Schwert dort in dieser Region. Das sind Atommächte. Ja, es sind grausam und ohne Erbarmen. Sie brausen daher, wird ungestüm wie das Meer, mit Rossen und gerüstet mit Kriegsleuten gegen dich, du Tochter Zion. Pass auf, da passiert noch was. Pass auf, in der Endzeit, Christus wird seine Gemeinde erlösen, Christus wird seine Gemeinde erretten, Christen werden in den Untergrund gehen müssen, werden verfolgt und da wird sich zeigen, wer echt und wer nicht echt ist. Da kannst du so viel vorspielen als Dublé, verstehst du? Nein, Gott will echtes Gold haben, nicht nur so vergoldete Sachen. Und da heißt es weiter hier, wir haben von ihnen gehört und unsere Hände sind uns niedergesunken. Stell dir mal vor, und diese Atommächte, das China, Indien, Pakistan, oben Sowjetunion und was weiß ich, und der Irak wird wahrscheinlich auch eine Atombombe haben. Und da wird die Hölle los sein, im Nahen Osten, was da alles passieren wird. Und niemand gehe hinaus auf dem Acker, sagt Gott hier, niemand gehe übers Land. Das Reisen geht heute nicht mehr schon. Ausgangssperre. Du darfst nicht mal in Deutschland rumreisen und kriegst kein Quartier. Und dann diese Ungerechtigkeit. Der Tourist darf nicht in Deutschland irgendwo übernachten. Da muss er zuerst mal getestet werden. Aber die Manager, die Kaufleute und so weiter, die können noch reisen und übernachten frei. So eine Ungerechtigkeit. Und die Bibel sagt, Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Da muss nicht lang groß irgendwo suchen. Denn es ist Schrecken um. Dem Schwert des Feindes gegenüber. Oh, Tochter Zion, Tochter meines Volkes, das ist Gemeinde gemeint. Zieh den Sack und Asche an, und zieh Sack an und wälze dich in der Asche. Trage Leid um den einzigen Sohn und klage bitterlich, denn der Verderber kommt über uns plötzlich. Wir sollen Leid tragen. Falsche Christen, und ich möchte etwas sagen über falsche Christen, die sind Egoisten, die denken nur an sich, aber wir sollen für unser Volk, für unsere Nation beten, wir sollen für Deutschland beten, wir sollen für die Welt beten. Die Welt braucht unser Gebet. Zieht Sack an und wälzt euch in der Asche. So steht es in der Bibel hier, beim Propheten Jeremia. Satan hat es angelegt, dass die Gläubigen sich neutralisieren oder dass sie sich gegenseitig zerstören, aber sie tun nicht mehr Buße. Oh Gott, siehst du, wir gehen alle verloren. Wenn du nicht eingreifst, wenn da nicht ein Wunder geschieht, wir gehen alle vor die Hunde. Wach auf, der du schläfst, heißt es einmal in der Bibel. Ja, da ist so viel Gefahr in der Welt und wir merken es nicht. Nur Rauschgiftsüchtige merken, die Drogen genommen haben, auf dem Trip sind, die spüren, da stimmt was nicht. Die sind dem Himmel viel näher, ihr Lieben, als die ganzen Geisterfüllten und die ganzen Frömmler. Die sind dem Himmel viel näher, die so LSD-Trips werfen und Rauschgift konsumieren. Ich sage das nur nebenbei. Wir sollen die Zeit erkennen. Wir sollen in Sack und Asche vor Gott legen. Satan bewirkt, dass er Salz dumm wird, zu nichts mehr nütze. Satan will seine Sache voranbringen und das tut er mit aller Energie. Jetzt werden die Leute erpresst, gezwungen, eingeschüchtert. Ja, das wurde heute in den Nachrichten gesagt, die Menschen müssen wieder eingeschüchtert werden, dass sie nicht leichtfertig werden sehen und dass sie nicht leichtfertig leben. Ja, und Feste feiern oder was weiß ich, zu große Versammlungen gehen oder Partys machen, die sollen eingeschüchtert werden. Alles, was mit der Maske passiert, ist nichts anderes als eine Einschüchterung der Bevölkerung. Das Wort ist schon abgefasst worden, bevor das überhaupt kam. Die Leute müssen eingeschüchtert werden. Denen muss Angst gemacht werden. Denen muss die Hölle heiß gemacht werden. Ja, du erlebst nichts anderes als die Einschüchterung, damit die Globalisierung viel schneller vorangeht. In aller Liebe. Da werden Menschen entzweit, Familien entzweit. Der Teufel arbeitet in Hochkonjunktur. Er sieht Missverständnisse, er produziert Denkfehler, dass die Menschen zu falschen Schlüssen kommen, dass sie im Irrglauben landen, dass sie verwirrt werden. So viele Christen liegen miteinander im Clinch, sind unversöhnlich, oft meistens wegen Kleinigkeiten, meistens um Geld und Erbschaft oder irgendwie böses Wort. Unversöhnlichkeit blockiert den Segen Gottes, Brüder und Schwestern. Das ist was falsches Christen, du bist. Nicht nur, wenn ich falsche Bibel lese, eine falsche Bibelübersetzung habe oder eine falsche Religion habe. Nein, das Christentum, die sind unversöhnlich. Und die Bibel sagt, wenn du nicht versöhnt bist, wirst du keinen Frieden mit Gott finden, kommst auch gar nicht in den Himmel, kommst du ins Feuer, zu den Folterknechten. Und da viele Menschen sind verkrampft und sind zum geistlichen Stillstand gekommen. Unversöhnlichkeit wirkt sich auf psychische Krankheiten aus, dass die Menschen depressiv werden. Selbst wenn du einer lebendigen Gemeinde angehörst, ich beobachte immer wieder so viele Christen, ich bin so traurig. Ja, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. So viele Christen, die mal lebendig waren. Die meisten Gemeinden kommen aus einer Erweckungsbewegung. Die meisten waren erweckt, aber nach kurzer Zeit hat man das alles organisiert, hat man eine Bibelschule gegründet, hat man das und das und das gemacht und schon läuft alles in ein bestimmtes Schema. Die meisten Erweckungen, ob jetzt die Erweckung in Jerusalem damals war, von Petrus und den Aposteln, welche Erweckung auch immer, die hat nicht länger durchgehalten wie 3 Jahre. 3 Jahre, da brannte das Feuer. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und dann kam der Teufel wieder und hat Leute eingeschleust. Simon den Zauberer oder wen auch immer. So, falsche Religion, falsches Christentum, Unversöhnlichkeit beeinträchtigt unsere Gesundheit und dann hilft uns die beste Behandlung nichts. Und das Leben ist fast wie in einer Hölle, wenn wir nicht Frieden, innen drin Frieden haben. Und wie mache ich Frieden? Gut, dass du fragst. Eine Trennung, verschiedene Menschen sind vielleicht getrennt, geschieden, sind verbittert und sie lassen sich verbittern. Du solltest lernen, raus aus der Verbitterung, schaff eine Versöhnung, reinige dein Herz, geh auf die Knie und sag Gott, oh Gott, bei mir ist was Schlimmes passiert, ich habe keinen Frieden. Ich habe keine Ruhe. Und lass diese Dinge innerlich los. Du musst nicht äußerlich kommen. Bitte, Bruder, gib mir Frieden. Oder ich will mich versöhnen. Weißt du, ich habe solche Fälle erlebt in Stuttgart. Und dieser Bruder hat nicht die Hand gegeben und hat die Hand gesagt, nein, ich will mich nicht versöhnen. Es gibt solche Leute auch, die sich nicht versöhnen wollen. Und er hat bis heute nicht Frieden. Und die arme Schwester hat gebetet, ich möchte Frieden haben. Und da hat Gott mir etwas gezeigt. Du musst nicht den Mann um Vergebung bitten. Wenn es nicht geht, geht nicht. Lass es bleiben. Aber in deinem Herzen, die ganze Bitterkeit, kotz aus, spuck's aus. Das ist nicht in deinem Herzen, das hast. Echte Versöhnung geschieht im Herzen, ist eine Herzenssache. Innerlich loslassen. Ja, und dann fängst du an zu segnen. Und hörst auf zu fluchen. Und wenn du weiter fluchst und weiter dich ärgerst und weiter Groll hast und weiter Öl ins Feuer gießt, dann verbitterst du. Aus Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit entsteht das falsche Christentum. Man erlebt so viel Negatives. Man lässt das Übel nicht los. Man kündigt es nicht. Man schmeißt es nicht raus. Aus seinem Herzen irgendein Verlust, eine Demütigung oder irgendeine Trennung. Und heutzutage, wenn ich die Leute anschaue, ich habe hier in der Gemeinde einige und eine Person ganz besonders. Und ich habe dann, ja, die hat geheiratet. Die wurde eigentlich von einem Heiratsschwindler reingelegt. Diese liebe Schwester, und der Mann hat sie dann in den Stich gelassen, ist mit anderen Frauen durchgebrannt, und dann war die Frage, und sie ist nicht mehr drüber hinweggekommen. Eine liebe Schwester aus unserer Gemeinde, die auch hier zu uns ab und zu mal kommt, und sie ist damit nicht fertig geworden. Und ich habe gesagt, liebe Schwester, du musst diese Ehe, die du angefangen hast und aus der nichts geworden ist, einfach weggeben, wegschmeißen, weglösen. Und dann hat sie die Ringe, ihr Ring, auch ins Opfer gelegt. Das plötzlich war so ein Ehering im Opfer, und ich wusste das von der Schwester. Löse dich von der ganzen Ehe, löse dich von der ganzen Geschichte, von deiner Vergangenheit. Verbrenne auch die ganzen Bilder. Lass alles zurück. Weißt du, das ist eine Herzenssache, sich zu lösen. Und sie hat dann die Bilder aufgehoben, was weiß ich, was sie noch alles aufgehoben. Ja, du musst dich lösen von deiner alten Geschichte, sonst kommst du nicht weiter. Was wir hier lösen, steht in der Bibel, von irgendwelcher Geschichte, Mobbing, gebrochene Treue, Enttäuschung oder was auch immer sein mag, Demütigung, das ist auch im Himmel gelöst, was wir hier lösen. Ja, es ist ein geistiger Vorgang. Dieses Lösen, dieses Vergeben ist ein geistiger Vorgang, kein sichtbarer Vorgang, ist ein geistiger Vorgang. Wer nicht loslässt, wer nicht vergibt, hör mir, halte ich fest, was ich sage, der dient immer noch dem Teufel. Es kommt immer wieder dieser Gedanken, und er dient immer noch dem Teufel. In aller Liebe kannst getauft sein, kannst sogar den Heiligen Geist haben und kannst dies und jenes noch alles machen. Wenn du nicht vergibst, dienst du noch dem Teufel. In Jesaja Kapitel 58, ich muss diese Verse noch lesen, ich bin nicht fertig. Und hier Jesaja 58 halte ich fest, das sind nicht meine Worte, das ist nicht meine Predigt. Sie suchen mich täglich, heißt es in der Bibel, hier das Volk Gottes. Sie wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk. Sie wollen gerne von mir was hören und so weiter, dass sie in Gerechtigkeit gehen, dass sie Gerechtigkeit erleben und so weiter. Und sie verlassen sich auf mich und sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass ich ihnen nahe sei. Wollen das nicht die Christen, die Christenheit, die Gläubigen, die Wiedergeborenen? Und dann heißt es, warum fasten wir? Eine gute Frage. Warum fasten wir? Und Fasten ist eine religiöse Handlung. Fast alle Religionen, alle Hochreligionen haben Fasten drin, egal wo. In jeder Hochreligion ist Fasten drin. Warum fasten wir? Und du, lieber Gott, siehst nicht uns an? Warum kasteien wir uns an unserem Leib? Und du willst von uns nichts wissen? Und siehe, jetzt kommt's, halt dich fest. Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und bedrückt eure Arbeiter. In den Tagen, wo ihr fastet. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr euch, schlagt euch mit gottloser Faust untereinander. Ihr sollten nicht so fasten, sagt der Herr durch den Propheten Jesaja, wie ihr jetzt tut. Wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll, so sollt ihr fasten, sagt er. An dem ich gefallen habe, an dem Tag, an dem man ja sich kasteit und seinen Kopf hängen lässt und so weiter und wie ein Schilf und in Sack und Asche betet, so sollt ihr fasten, sagt der Herr. Ein Fasten, das mir gefällt, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Den werde ich zeigen. Herr, strafe ihn oder sie. Züchtige. Verstehst du? Das ist falsches Fasten. Wir sollen fasten, ja, indem wir die Gebundenen loslassen. Was es auch immer ist. Lass ledig, auf die du ein Joch gelegt hast. Herr, oh, strafe sie oder ihn. Oder was auch immer, die ganze Gruppe. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Löse dich von der Verbitterung, sonst wirst du krank und krepierst noch. Ein wahrer Gottesdienst ist Vergebung. Ein wahrer Gottesdienst ist loslassen, vergessen, jemand aus der Haft entlassen. Oh Herr, segne diese Seele, segne diesen Menschen. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war das Gebet vom Herrn Jesus. Ja, jemand die Freiheit schenken. Vogel, flieg weg. Und niemand etwas nachtragen. Die Wunden heilen langsam, wenn wir ja loslassen, nicht dran festhalten, sonst entwickeln wir ein falsches Christentum, falsche Religion. Und ich könnte euch Lieder singen. Ich musste eine Gemeinde auflösen bei mir. Ich habe sie mit übernommen in Heilbronn damals, die Gemeinde Neuenstadt. Dann komme ich hin, da sitzt die eine Gruppe hier und die andere Gruppe auf der Seite. Denke ich, ja, das ist, die sitzen halt so, das ist normal. Aber ich habe rausgekriegt, dann habe ich gepredigt, evangelisiert, aber da geht überhaupt nicht vorwärts. Dann habe ich mich gefragt, lieber Gott, was ist da los? Und dann habe ich von der Familie mal jemand, es waren nur zwei Familien drin, und auf der die Familie gefragt, warum sitzt ihr auseinander so getrennt? Ja, damals nach dem Krieg haben wir ein Schwein gekauft und wir haben diesen Schwein halbiert und die haben mehr von dem Schwein bekommen als wir und tragen nach, so, das, 30, fast 30 Jahre, tragen nach, haben keinen Frieden. Ich habe dann versucht, Frieden zu stiften, aber es war nicht möglich, bei diesen Leuten Frieden zu stiften, dass ich gesagt habe, ich löse die Gemeinde auf. Ich werde hier nicht predigen. Ich habe einen Bus gekauft. Wenn die Leute kommen wollen, wir holen sie ab. Oder ihr könnt mit dem VW-Bus kommen. Aber ich mache da keine Gemeinde. Das Grundstück wurde dann auch verkauft nachher. Ich mache da keine Gemeinde. Denn es hat keinen Segen. Der Segen Gottes ruht auf Einheit. Auch, ja, wenn sie den Schwein ein bisschen weniger vom Schwein bekommen haben. Diese andere Familie wollte ein Schwein kaufen und sogar einen ganzen Schwein denen schenken nachher. Das hätten sie machen können. Aber nein, man war so stur. Sie haben uns bestohlen. Unversöhnlichkeit. Nur in aller Liebe. Da kannst du wahrscheinlich viele Gemeinden noch zumachen heutzutage. Wenn du durch die, so ein bisschen mit der Lupe die Leute beobachtest. Die Wunden heilen erst, wenn wir uns versöhnen. Durch Spaltung ist das Christentum zerrissen worden. Zuerst mal diese Orthodoxe und Katholiken und dann geht's weiter, Reformation, die ganzen Spaltungen hin und her. Da pocht jeder auf sein Recht. Wir haben die richtige Bibel. Hier, ach, vergiss es. Ja. Und obwohl alle aus der gleichen Bibel predigen. Aber dass man toleriert, dass man einander annimmt, so wie Christus uns angenommen hat. Durch Spaltung ist falsches Christentum entstanden. Da lebt man plötzlich ein anderes Leben. Wir machen das so und die machen das so. Und ich bin in Atlanta in den USA mal. Ich wollte eine Gemeinde besuchen und ich bin mit einem Pastor von der Pfingstgemeinde. Und dann sage ich, Bruder, ich möchte downtown unten in der Stadt eine Gemeinde besuchen. Ich habe gelesen, das ist eine ganz tolle Gemeinde. Dann sagt der Pastor zu mir, nein, da fahre ich dich nicht hin, denn der Teufel hilft ihnen die Gemeinde bauen. Erzähl doch mir nicht, dass der Teufel irgendwo eine Gemeinde bauen hilft. Der Teufel hilft denen, die Gemeinde bauen. Dann habe ich nachher mein Taxi genommen und habe ihm ein Taxi von meinem Hotel hinbringen lassen. Aber du siehst, so sind viele Christen pfingstlich, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber in einer charismatischen Gemeinde, denen hilft der Teufel, die Gemeinde bauen. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Jesu Gebet war in Johannes 17. Vater, mach sie eins, mach sie, dass sie glaubwürdig sind. Dass die Welt glaubt, nicht, dass wir mit der Welt eins sein müssen. Ich muss nicht mit der Welt eins sein müssen, aber mit meinem Bruder, mit meiner Schwester. Wahre Christen ertragen, ja, das Unrecht, Sie verzweifeln nicht an Lieblosigkeit oder was auch immer ist. Sie verarbeiten das ganze Unrecht. Das sind echte, wahre Christen. Und das ist Christentum. Dass man nicht gleich verletzt wird, welcher Art auch immer. Ja, sie wandeln im Frieden, sie leben in Frieden, sie gewinnen ihre Feinde, machen zu Freunden. Das ist, was das Evangelium uns lehrt. Das ist so wichtig. Sonst gehen wir in eine falsche Richtung. Paulus sagt sogar, wir rühmen unsere Trübsale. Wir lassen uns da an der Gnade Gottes genügen. Ich lebe von der Gnade, der andere lebt von der Gnade, wir leben alle von der Gnade. Und nicht, dass der Teufel eben unten in der Stadt die Gemeinde bauen lässt. Verzeihung ist in erster Liebe ein psychischer Akt. Das ist bei mir im Kopf. Ein religiöses Phänomen. Einfach Schwamm drüber. Weißt du, ich bin noch in eine Schule gegangen, wo man Schiefertafel hatte. Und mit dem Schwamm das abgewischt hat, wenn man sich verschrieben hat. Das war ganz toll. Verstehst du, mit dem Schwamm? Einfach abwischen mit dem Lappen und ist vorbei. Und so ist auch mit der Vergangenheit, mit dem, was passiert ist, Schwamm drüber und weitermachen, nicht mehr drüber reden, gar nicht irgendwo festhalten. Und das ist der Wille Gottes. Gott kann uns nur begegnen, Brüder und Schwestern, wenn wir befreit werden von unserem Ego, von unserer Vergangenheit, dass wir die Dinge bewältigen, die wir bewältigen müssen. Und wenn wir sie nicht bewältigen, das verstopft die Leitung, die Segensleitung bei uns, bei wem auch immer, und wird zur falschen Religion, zu falschem Christentum. Wahres Christentum besteht aus Menschen, die zu Jesus gehören, die den Heiligen Geist haben und auf den Heiligen Geist hören und sich vom Heiligen Geist leiten und den Willen Gottes tun. Alles andere sind nur Namenschristen. Du hast den Namen, dass du lebst und so weiter. Aber die Kraft der Vergebung, die Kraft der Versöhnung, die kennen die meisten Leute nicht. Und in 2. Timotheus 3, Vers 5 noch ganz schnell, da heißt es, sie haben den Schein der Frömmigkeit, jubeln und jodeln und jauchzen da im Heiligen Geist, aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Und solche Menschen sollst du sogar meiden, die Kraft Gottes verleugnen. Und Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters tun. Und es werden nicht alle, die zu mir ja Herr, Herr sagen an jenem Tage. Und ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Das sind alles Charismatiker, Pfingstler. Haben wir das nicht getan und so weiter? Und so weiter, haben wir nicht Wunder gewirkt? Und dann werde ich zu ihnen stehen und bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jesus in Matthäus Kapitel 7, Vers 21. Ich habe euch noch nie gekannt. Falsche Propheten erkennt man ja an ihren Früchten. Das sind zwei falsche Propheten. Aber Namenschristen erkennst du nicht an ihren Früchten. Die erkennst du nicht an ihren Früchten. Und es ist schwer zu erkennen. Da kannst du dich bemühen, so viel du willst. Gute Werke. Ja, sie machen gute Werke. Sie wollen beweisen, dass sie ehrlich sind, dass sie aufrichtig sind, dass sie gute Christen sind, dass der Herr froh sein muss über sie. Vater, ich danke dir, dass ich nicht so bin und so und so bin und so weiter. Denk an den Pharisäer. Die sind, ja, die erkennst du nicht an den Früchten. Die haben gar keine Früchte. Gut, sie tun gute Werke, äußere Frömmigkeit. Wie die Schriftgelehrten damals, die Namenschristen, sind kernfaule Bäume oder innen drin faul. Verstehst du? Äußerlich ist alles wunderbar. Aber der Wurm ist drin. Der Wurm ist drin. Ihr Äußeres sieht ganz normal aus, aber ihr Inneres ist schlecht, verfault und morsch. Offenbarung 3, Vers 1, die Gemeinde in Sardes hier. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Puh, lieber Gott. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie haben das Rema-Wort. Das lebendige Wort, sie haben das Wort und das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und Satan will, dass man die Bibel hat, aber nicht das Rema. Das Logo sollst du haben. Glaub an die Bibel. Falsche Christen glauben hundertprozentig an die Bibel, aber sie haben nicht das Rema-Wort. Und in der Bibel heißt es, was Römer Kapitel 10, Vers 17, der Glaube kommt aus dem Rema-Wort, aus dem geistinspirierten Wort. Und ja, wer das Rema-Wort nicht hat, der hat Haufen Probleme, geht in seinen Problemen unter. Den kann der Teufel so leicht ums Finger wickeln. Rema-Wort ist das Wort Gottes im richtigen Augenblick, in der richtigen Situation, das passende Wort, die richtige Lösung. Für dich ganz persönlich, auch die Bibelworte, die waren Rema-Worte an Abraham, Moses, Jeremia und was weiß ich an wen alles. Es waren Rema-Worte. Deshalb auch wir brauchen Rema-Worte und dann zur Anwendung zu bringen. Die wahren Gläubigen werden individuell vom Heiligen Geist geleitet, vom Willen Gottes so und so zu tun. Nicht pauschal, oder allgemein, sondern jeder für sich. Und ihr habt nicht getan, was ihr solltet. Lukas 17, Vers 20 noch ganz schnell. Einige Pharisäer fragten Jesus, wann wird das Reich Gottes aufgerichtet? Wann kommt das Reich Gottes? Und Jesus sagt hier, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es sagen kann, an äußeren Zeichen, an Früchten erkennen wird. Nein, das wird man nicht erkennen. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist das Reich Gottes oder da ist das Reich Gottes oder dort ist das Reich Gottes. Nein, das Reich Gottes ist jetzt schon mitten unter euch. Das ist das Reich Gottes. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest, dass wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit uns frei macht. Dein Reich ist mitten unter uns und es ist schon in uns. Halleluja, Vater, ich danke dir. Dein Heiliger Geist gibt uns Zeugnis, gibt uns innere Gewissheit, dass wir zu dir gehören und dass ja nicht zu irgendeiner Organisation, einer Kirche, einem Gebäude, einem Verein oder einem Club. Nein, Herr, wir gehören zu dir und wer dich aufnahm, denen gabst du Macht, Kinder Gottes zu bleiben. Und wir werden teilhaftig der himmlischen Erscheinung. Halleluja. O Herr, ich danke dir für diese lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung hält uns am Leben. Amen.